Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Ich will reich werden mit TikTok. Könnt ihr das für mich machen? Anfragen wie diese bekommen wir regelmäßig bei uns in den Posteingang. Kurze Antwort: Nö. Längere Antwort: Wir können dich dabei unterstützen, wie du die richtigen Mechaniken anwendest, mit denen Videocreatoren erfolgreich, vielleicht sogar reich und berühmt werden, und auch, wie du diese auf ein Unternehmen übertragen kannst. Denn darüber hat der geschätzte Kollege zu meiner Linken, der Henrik Unger, eine neue Auflage seines Buches Play geschrieben, wo genau beschrieben wird, wie Videocreator mit ihrem Handwerk entsprechend erfolgreich werden, nicht nur bei TikTok. So viel dazu. Und ganz viele wichtige Insights dazu auch noch direkt hier im Morfire Kneipentalk. So, Henrik, schön, dass du hier bist, mal wieder.
Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Prost.
So, es war Zeit, ein Buch über Video zu schreiben, kann man so sagen, mal wieder.
Ja.
Für wen? Für wen ist das Buch gemacht?
Für sehr, sehr viele Menschen, die sich mitteilen wollen, sagen wir so. Ja, das heißt, Video boomt nach wie vor. Es ist halt ein Highspeed-Vehikel für Informationen. Und ob es jetzt der Creator ist, der sein Hobby zeigen will, wie er irgendwas kocht, der will das in die Welt senden. Ob es das Unternehmen ist, was für Handwerker irgendwie Anleitung geben muss. All das findet über Videos super schnell statt. Ich muss nichts erklären, ich muss keine Texte schreiben, ich muss nicht ewig irgendwelche Verrenkungen machen, sondern ich bin in 15 Sekunden Druck betankt mit Emotionen, mit Ansprache, mit ganz viel gebündelten Impressionen. Und das macht einfach Spaß und das funktioniert.
Okay, also es war Zeit, ein Buch mal wieder zu schreiben zum Thema Video. So, wir haben jetzt schon geklärt, für wen? Also für alle, die was mitzuteilen haben. Mhm. Kann man das so sagen?
Ja, also und für alle, die auch, ja, nicht so, also eigentlich nur Käse mitzuteilen haben. Weil auch das verbreitet sich über die ganze Welt. Vor allem die Kurzformate sind da super entscheidend. Und jeder, der halt stattfinden will, jeder, der eine Bühne braucht, der muss nicht irgendwo ins Fernsehstudio gehen, sondern der nimmt das Handy raus und ist schon über den Äther gesendet, live oder in Aufzeichnung.
So, und ich hab ja auch gerade eingangs gesagt, diese Anfragen kommen wirklich ja bei uns rein oder ja. Ich will Fame werden oder mach meinen Kanal riesig oder irgendwie sowas. Also erstmal Frage Nummer eins, kann ich reich werden mit TikTok?
Ja, gut. Über Nacht.
Ob ich das will, anderes Thema. Aber TikTok ist ja nicht die einzige Plattform. Du hast ja auch in dem Zuge des Buches eine ganze Menge Recherche betrieben. Und was sind so die Videoplattformen, die ich auf dem Radar haben sollte, wenn es darum geht, halt zu sagen, ich will mit Videocontent halt irgendwie Sichtbarkeit oder meinen Kontostand verbessern?
Also so die Big Four sind YouTube immer noch an der Spitze, Instagram vor allem wegen den Reels und den Shorts, aber auch TikTok und Twitch, das sind so die Plattformen, wo ich sagen würde, da macht es einfach Spaß, einen Video-Channel zu betreiben und sichtbar zu sein.
Weißt du eigentlich, wie viele Menschen von Video-Content leben, also so Content-Creator, die das hauptberuflich machen?
Ja, also du musst dir das vorstellen, so ähnlich wie auf dem roten Teppich, ne? Es ist halt unter 1% werden zum Star, zum Sänger, zum Schauspieler. Genauso ist es auch im Videokosmos. Du musst zur richtigen Zeit, zur richtigen Stelle, mit deinem richtigen Charme und Talent irgendwie sein. Und es gibt ein paar Tausend in Deutschland, die vollberuflich nur Videocontent machen und davon leben können oder sogar sehr, sehr gut leben können. Ja, aber für einen riesengroßen Teil der Bevölkerung ist es ein Zubrot, ist es ein Taschengeld, ein paar hundert Euro im Monat, die man vielleicht darüber verdient. Und that's it. Ja, also das ist die große Range.
Okay, deckt sich dann quasi mit meinem, sagen wir mal, Fußballtalent. Ich war einfach auch nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ansonsten würde ich jetzt vom Fußball leben und würde jetzt nicht hier Videos mit dir drehen. Also ist nicht am Talent gescheitert, glaube ich. Aber ich glaube auch, das ist krass. Unter 1% der Fußballer, die davon
leben. Das hätte ich jetzt auch nicht widersprochen. Ja. Muss halt entdeckt werden, ne? Und das ist natürlich dann auch dieses ganze Virale, was dahinter steht, diese Algorithmen, die ergreifen. Also das ist ja eine große technische Maschine. Die Plattformbetreiber geben ja da viel auch vor, was wird gehighlightet, was wird bevorzugt. Und dann kann halt auch mal jemand, der schon jahrelang aktiv ist, plötzlich durch die Decke gehen.
So ein bisschen nochmal einen Schritt zurück zu machen. Du hattest ja gerade schon die großen vier Videoplattformen genannt. Du hast ja im Vorfeld dann mit Apinio zusammen auch eine Studie gemacht, einfach mal zu gucken, wie wird Video eigentlich überhaupt in Deutschland genutzt? Kannst du da mal so ein paar Erkenntnisse, ein paar Eckdaten aus diesen Befragungen mitgeben? Und auch so, wie war überhaupt die Befragung? Wen habt ihr befragt?
Also wir haben eine national repräsentative Umfrage gemacht in ganz Deutschland, dass wir wirklich den kompletten Altersquerschnitt haben. Wir haben die Plattformen genommen, wir haben auch noch Facebook, noch LinkedIn noch ein bisschen ergänzt und einfach wirklich mal quer gefragt, was sind die Themen, die interessant sind, wann wird konsumiert, ne? Und da ist natürlich dann auch spannend zu sehen, halt, ne? Wann sind so die Primetimes? Man geht ja immer so von 18 bis 21 Uhr aus, ist da wirklich dann die größte Nutzung da? Da haben wir Fragen zugestellt, was wird konsumiert, rausgekommen ist, oh Wunder, dass natürlich vor allem kurze Videos immer beliebter werden. Also nicht umsonst haben halt die einschlägigen Plattformen dafür in Möglichkeiten angeboten, dass wir Shorts haben oder Stories und das halt in verschiedenen Formen, Clips bei Twitch, ja, in verschiedenen Formen halt auch abrufen können und einfach so snacken können. Es geht ja so um diesen Snack-Content und es kam auch raus, dass 75% der Befragten 2 Stunden täglich Videos im Social-Media-Gefüge konsumieren. Und das ist natürlich, ja, eine Berieselung. Das ist natürlich super viel. Und wenn man da wirklich alles zusammenzählt, wo man die Touchpoints hat, also man macht früh nach dem Aufstehen das Handy auf, sitzt auf der Toilette, scrollt wieder durch, geht zur Arbeit, in der Mittagspause, überall, summiert sich das. Und man merkt vielleicht auch gar nicht, wie viel wirklich davon Unterhaltung geworden ist, wie viel davon wirklich jetzt Videocontent geworden ist, was so die Social-Media-Streams beinhaltet auch.
Bevor wir dann gleich mal drauf gehen, was die Leute dazu bringt, an diesen Videos hängen zu bleiben. Lass uns mal noch auch mal so die wirtschaftliche Komponente genauer betrachten. Also so diese, wird immer von dieser Creator Economy gesprochen. Also so dieser Wirtschaftszweig von Menschen, die halt irgendwie vor ihrem Twitch-Stream sitzen oder TikToks drehen und die hochladen und davon leben. So, erstens, also Video ist das Mittel der Wahl, wenn ich jetzt irgendwie als Content Creator erfolgreich werden will. Du nickst schon?
Ja.
Okay. Ja. Und zweiter Punkt, wie siehst du die Entwicklung? Weil ich meine, dieses Thema Influencer oder wie sie jetzt Content Creator jetzt heißen, ist ja kein ganz neues Phänomen. Also da haben wir ja schon so ein paar Jahre Traktion auch dann dahinter. Wie siehst du die Entwicklung?
Ich sehe die Entwicklung nach wie vor steigend. Ja, was früher so ein Unfall war. Oh, ich bin plötzlich berühmt, ja, oder finde plötzlich statt, was ja auch durch den Instagram-Charme, der so aufkam, durch die Bilder mit Filterbearbeitung und so, sich halt wirklich immer mehr in Richtung Video auch entwickelt hat, wo Leute live sind. Natürlich sind auch in dem Rahmen Podcasts mit zu nennen, ne? Das ist jetzt kein Video, aber trotzdem, man nimmt Audio oder visuell Inhalte wahr. Das ist immer noch on the rise, das wird auch immer mehr. Und das, was früher so der Unfall war, mit einem verwackelten Handyfilmchen hat man sich irgendwo auf der Gamescom gefilmt, das ist heute immer mehr professionalisiert. Ja. Ja, dahinter stehen Firmen, die das Ganze sponsern, die ganze Kameracrews schicken. Wenn ich jetzt auch über so Streamer-Setup eingehe in dem Buch, dass du da einen Bildschirm und eine Lampe und eine Webcam hast, das ist nicht mehr. Also du hast da mindestens 3 Lampen hängen, ein 400-Euro-Mikro und alles, was dazu gehört. Das heißt, das, was verpönt ist, ist Unprofessionalität. Das heißt, ein Video mit rauschendem Ton und kriseligem Bild oder viel zu dunkel, das ist alles nicht mehr. Das heißt, die Erwartungshaltung der Konsumenten ist auch enorm gestiegen. Dass du halt einfach schnell verfügbar hochqualitativen Content bekommst, der scharf ist, der sauber ist, der spannend ist, der cool aussieht. Und das ist halt was, wo auch so ein kleines Wettrennen manchmal entsteht, zwischen den Creatoren, da immer noch einen draufzusetzen, dass die Qualität passt und auch einfach dieser Verdrängungsmarkt, der es ja ist, dass man sich da irgendwie durchsetzt.
So, und jetzt dann mal einen kleinen Einspruch von mir, weil wenn ich auf die Marketingkonferenzen gehe, dann wird ja immer den Unternehmen gesagt, ja, ihr braucht da gar nicht so ein riesen professionelles Setup und ihr müsst da gar nicht irgendwie Millionen in die Werbespots irgendwie investieren, sondern das könnt ihr auch alles ganz lean, ganz schlank mit wenig Trial machen. Da sagst du, die Creator rüsten auf, die Unternehmen rüsten ab oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
Es sind wirklich zwei Welten, die da clashen, also beides stimmt, ja, das heißt, die Creator, die irgendwie daherkommen und hatten vielleicht früher die Webcam, die nicht mal HD kann, klar müssen die aufrüsten. Aber wenn jetzt ein Unternehmen kommt, was dann irgendwie auf Corporate-Ebene entscheidet mit 10 Stakeholdern am Tisch, was machen wir jetzt? Dann wird immer gesagt, gut, wir müssen eigentlich fast in der Kinofilm-Qualität produzieren und das ist over the top. Ja, das heißt, es muss kein Video 50.000 Euro kosten, was wir da über YouTube raussenden. Da reichen Sachen, die auch selbst mit dem Handy produziert werden können. Aber die Handys können 4K. Die Handys können auch wirklich mit den Lichtsituationen mittlerweile umgehen. Ton hapert noch ein bisschen, aber wenn ich da ein externes Mikro dran stecke, bin ich damit schon ready to go. Und dass die Creator sich ein bisschen upgraden auf ein gewisses Level, dass sie auch mal die Gimbal benutzen oder die Kamera gerade halten, ohne dass es so sehr wackelt. Sehr Shaky Cam, das da wird einem halt schlecht. Das ist ist out, aber auch genauso, dass die Unternehmen sich halt auf ein Level bewegen, wo sie sagen, mit einfachen Mitteln, ein agiles Produktionsteam, flexible kleine Ein-Mann-Team reicht ja schon, die da was mitnehmen oder auch kleine CEO-Videos da machen. Das ist wirklich so ein Angleichen. Was ist mindestens nötig an Qualität und was ist dann vielleicht zu wenig oder zu viel? Und diese goldene Mitte zu finden, darum geht's. Und da haben wir auch zwei Kapitel im Buch, wo es wirklich um die reine Produktionstechnik geht und dann um das ganze Thema, wie schneide ich den Bums zurecht. Das ist eine, ich würde sagen, nicht eine Kunst, aber es ist ja schon eine Reduktion der Komplexität. Weil du kannst ja alles machen. Du kannst dich da drin verlieren. Du kannst ja tagelang dein Video mit 1000 Effekten schneiden und so, aber so rauszufinden, was ist so der Sweet Spot? Was brauche ich wirklich? Ja. Wie aufwendig muss das sein für den Erfolg, den ich dann für mich rausziehe? Das ist so ein Vortasten, was auch täglich stattfindet und für jeden Creator, für jeden Video-Channel-Betreiber auch ein tägliches Problem ist.
Also kann man so sagen, bei dem ganzen Setup, Professionalität, was das Ganze angeht, so ein bisschen wie der Rat, den meine Kinderärztin damals bei meinem Sohn gegeben hat, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja. Nähern wir uns damit der Sache
an. Ja, also das ist ein sehr weiser Satz und er lässt sich super übertragen auf das Thema Videos, weil genau das ist es ja. Und das, wo einfach früher so ganz viel ausprobieren war und einfach reingehen, ohne sich große Gedanken zu machen, das wird immer mehr so eine Vorleistung, also Gedankenarbeit. Was macht Sinn, was lohnt sich und wo es früher gereicht hat, einfach die Sprache zu sprechen und als Creator oder Influencer jeden Tag 5 Videos hochzuladen und auf den und den und den Plattformen aktiv zu sein, das hat so viele Learnings generiert, man hat einfach gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das wird auch immer technischer mittlerweile. Das heißt, ich muss die Algorithmen verstehen, ich muss zu der Sprache, die ich sprechen konnte bislang fließend, jetzt auch die Grammatik nochmal lernen, die ich vielleicht nicht auf dem Kasten hatte, um einfach mehr in Reporting reinzugehen, mir die Zahlen anzugucken, wann sind meine Zuschauer aktiv, wann kann ich sie abholen, wo habe ich sie auch noch bis zum Schluss behalten können, dass einfach die Wiedergabedauer gut war. Hat meine Short-Serie funktioniert oder doch wieder die langen Videos? Das auszuwerten, dieses Verständnis zu entwickeln, das muss ich mehr machen. Das heißt, es findet einfach, ob man will oder nicht, mehr Marketing-Geschick Anwendung. Und das nicht nur bei den Unternehmen, die Videos aussenden, sondern auch schon bei den Creatoren, die ganz klein anfangen. Das erste Kapitel ist, werde zur Marke. Ne?
Okay.
Du musst dir überlegen, was ist dein USP, womit willst du ein Alleinstellungsmerkmal haben, womit willst du nach außen gehen, um irgendwie hängen zu bleiben und Leute in dem Ofen vorzulocken. Und wenn du das nicht machst und einfach immer noch so wie ein Unfall, ich filme mich mal heute selber und habe gar kein Skript und weiß nicht, was passiert, kannst du auch damit noch erfolgreich werden, kannst damit eine Nische treffen. Aber dieser planbare Erfolg, um dich da durchzusetzen, in einem immer größer werdenden Creator-Bubble, das ist das, was zunehmend wichtiger wird und wo sich vor allem Unternehmen, habe ich das Gefühl, immer noch schwer tun. Selbst wenn da jetzt auch B2B-Firmen und Business immer mehr andockt und auch auf LinkedIn mit Videos immer macht, da sind, glaube ich, noch falsche Vorstellungen da, was ich erreichen kann und was ich dafür tun muss.
Und das heißt, wenn ich mir die Mechaniken anschaue, mit denen die Creator erfolgreich werden, reduziere ich den Zufall im Endeffekt. Also, dass ich einfach mal schaue, was machen die? Das Adaptieren fängt beim Setup an. Was sind noch die Faktoren eigentlich, die, sag ich mal, wo ich als Unternehmen bei Creator mal genauer hinschauen sollte oder in deinem Buch nachlesen sollte? Was machen die besonders Erfolgreichen immer wieder gut und immer wieder richtig? Was sind so die typischen Muster, die da auftauchen?
Also alles steht und fällt natürlich mit der Idee für ein Video. Das heißt, wirklich bei der Content-Produktion zu sagen, was mache ich, um nicht jede Woche das gleiche Interview zu machen oder die gleiche Herangehensweise, ich zeige ein Produkt in die Kamera, sondern da halt Ideen zu bekommen, wie kann ich auch so diesen Perspektivwechsel schaffen, von der Angler- in die Fischperspektive, was gefällt denen, was hätte der Nutzer vielleicht für Fragen zu meinem, wenn ich jetzt mal als Unternehmen spreche, zu meinem Produkt, ja. Und da gab es spannende Sachen, die gemacht wurden, wie schnell geht ein Produkt kaputt, ja. Da wurden iPhones in einen Mixer geworfen von einer amerikanischen Firma. Und das hat 1000-mal mehr verkauft, als zu sagen, unser Mixer hat 2000 Watt Stärke. Weil du siehst, indem du was machst, was du sonst nie machen würdest, was Chaos stiftet, was Verwirrung stiftet, wow. Ich sehe den Vorteil des Produktes, warum ich das vielleicht kaufen sollte, auf eine ganz andere spielerische Art und Weise. Und diese Ansätze, die kann ich mir erstens gut abgucken. Dann kann ich mir halt auch abschauen, welche Plattformen sind gerade geeignet, um meine Zielgruppe anzusprechen. Weil es gibt 5 bis 10 relevante Videoplattformen, die haben alle unterschiedliche Monetarisierungsmethoden, Videolängen, Systeme zwischen Live und Aufzeichnung. Und da zu sagen, mit was für einem Format, auf welcher Plattform spreche ich meine Zielgruppe an, da kann ich auch ein bisschen schauen, was funktioniert vielleicht bei anderen, was kann eine Blaupause sein. Mhm. Und da ist auch Abgucken erlaubt, weil super viele Creator eifern anderen Creator nach und das ist völlig okay. Das ist auch nicht, das stößt doch keinem sauer auf. Das kann ich auf jeden Fall machen. Und wenn ich dann weiß, was Idee, Format ist, dann halt reinzugehen und zu sagen, wie kann ich das noch so ein bisschen technisch verdrahten? Also auch da gibt es Tools, da gibt es Plugins, die ich in dem Buch anspreche, wie du halt bei deiner Konkurrenz so ein bisschen stalken kannst. Was geben die für Videotags ein? Was haben die für Zeitpunkte? Was lohnt sich? Wann sind deine Fans online? Und das halt einfach mal zu sehen, bevor du ein eigenes Video hochgeladen hast, als kleine Marktrecherche, das ist schon super spannend. Und über eine API-Schnittstelle kriegst du die ganzen Daten von den Plattformen und kannst das halt in Korrelation setzen und für dich einfach schon mal auswerten, was machen die anderen, wo und wann und wie sind die erfolgreich und das adaptieren. Da sparst du halt super viel Zeit, das selber zu testen, weil dann hast du schon 10 Videos hochgeladen und 8 davon vielleicht nicht gelaufen, bis du dann bei den letzten beiden merkst, ach ho, die Kürze, die Länge, der Zeitpunkt, die Ansprache, das funktioniert besser. Und um so eine Zeit abzukürzen, ist natürlich dieser Blick nach links und rechts super spannend. Vor allem die Creator laden jeden Tag Videos hoch, sind jeden Tag live. Also ich spreche jetzt mal von den ganz Großen gerade. Das heißt, da ist unglaublich viel Potenzial zu lernen, abzuschauen.
Du hast ja gerade schon mal einfach Plattformen angesprochen, zu schauen, was funktioniert auf welcher Plattform. Wie siehst du da die Entwicklung? Weil wir haben die großen Plattformen. Welche ist da gerade die, wo du sagst, also Platzhirsch, YouTube nach wie vor? Wie dynamisch ist auch die Entwicklung? TikTok ist so aus dem Nichts auf einmal vor ein paar Jahren gekommen. So, wenn du jetzt neu starten würdest, was wäre so die Plattform, auf die du setzt, wo du sagst, okay, da bin ich dann, wenn ich jetzt erfolgreich werden will und auch noch in 2-3 Jahren irgendwie soll das die relevante Plattform sein, welche ist es?
Wenn ich da mal wieder unseren Marketing-Sprech verfalle, gehen wir ja contentzentrisch ran und überlegen uns zuerst die Leitidee, was will ich machen? Will ich zum Beispiel Service rund um Landwirtschaft geben? Ja, dann überlege
ich. Das klingt nicht nach reich mit TikTok.
Nee, aber wenn das jetzt mein Thema ist und das will ich aussenden, dann muss ich mir halt überlegen, bin ich da die ganze Nacht live auf Twitch damit? Habe ich dazu kurze Fakten, die ich in Shorts packe? Oder habe ich Doku-artige Langvideos? Das heißt, da erstmal zu gucken, wo schaffe ich das überhaupt? Und wo sind die Jungbauern, die ich erreichen möchte?
Also es wird wirklich auf LinkedIn.
Ja, also du wirst nicht glauben, aber auf TikTok, auf LinkedIn, es gibt jede Zielgruppe und es gibt wirklich da Leute, die sich nur über Flugzeuge unterhalten oder nur über Kühe oder über Bier. Also da ist wirklich für alle was dabei. Ganz krass ist natürlich auch Facebook immer noch, das darf man auch nicht unterschätzen.
Ist das mal so Boomer durchsetzt?
Es ist natürlich immer mehr Boomer durchsetzt, aber auch durch die große tägliche aktive Nutzerschaft immer noch so ein auch ein großer Platzhirsch, der einfach viel abwirft. Ne? Die breite Masse, die da ist, wenn ich die anspreche und da sind meine passenden Gruppen oder Leute, die ich identifiziere, auch dann kann das total Spaß machen. Wichtig ist, wenn ich vorgehe mit einer neuen Videostrategie, dass ich erstmal eine Plattform nehme. Und die teste. Weil bevor ich nicht mit beiden Beinen auf festem Grund stehe, sollte ich mir nicht direkt 5 Plattformen öffnen und kann die gar nicht bedienen. Denn ich kann agil und simpel Clips produzieren und die schnell online stellen, aber ich muss das ja auch irgendwie mit Sinn und Verstand machen. Ich muss hinterherkommen, ich muss das irgendwie auswerten und feinjustieren. Und deswegen würde ich sagen, erstmal eine Plattform identifizieren, die am meisten Sinn macht und dann eine zweite oder dritte nach und nach dazu nehmen, wo ich dann auch gegenseitig mich verlinke oder ein kurzes Video als Promo für das lange Video mache und so weiter.
Ja, wie siehst du das Thema Recycling dann von Content? Also das heißt, wenn ich sage, ich habe bei YouTube irgendwie mit Shorts gestartet, sehe, die funktionieren halt eben total gut, dann sage ich, okay, als nächstes mache ich YouTube-Langformat, kann das aber irgendwie ja nicht so gut adaptieren, weil ne, das eine ist 16:9, das andere 9:16. Und auch, wie sieht das inhaltlich aus? Also kann ich TikTok und Insta-Reels eigentlich im Prinzip mit dem gleichen Content bespielen? Also das sind ja auch neben der, sag ich mal, dem ganzen Community-Management drumherum ja auch noch ganz wichtige Faktoren.
Also ich würde natürlich schon zu den Leitideen, die ich mir irgendwie setze, sagen, dass ich auch parallel Content fahre auf den verschiedenen Plattformen, die ich dann habe. Es sollte im besten Fall nicht der gleiche sein. sondern natürlich nochmal sich gegenseitig unterstützen, indem ich vielleicht andere Ausschnitte zeige. Also da geht es ja auch viel über so Teaser, Promo, kurze Anekdoten. Da kann ich ja auch aus einem Videoclip dann auch mal verschiedene Sachen rausnehmen. Ich mache mir aus zwei Gründen die Zuschauerschaft so ein bisschen kaputt, wenn ich jetzt 1:1 das gleiche Video hochlade. Bei, sagen wir mal, bei YouTube und bei Facebook oder und noch bei LinkedIn. Weil, wenn ich jetzt ein Video nativ hochgeladen habe bei YouTube, dann zählt ja darauf der ganze Algorithmus, die SEO-Power, die Views und so weiter. Wenn ich mir das aber zerschneide, indem ich nicht von einem anderen Kanal darauf verlinke, dann habe ich ja dann schon drei Quellen. Also wenn ich jetzt mal beim Beispiel bleibe, YouTube, LinkedIn, Facebook, dann habe ich drei nativ hochgeladene Videos, die drei Quellen sind und die sich den Traffic durch drei teilen. So, wenn ich aber auf alles auf eine Karte setze, wird natürlich da die größte Zuschauerzahl generiert und somit langweile ich zum einen nicht die Leute, indem ich sie doppelt bespiele mit dem gleichen Inhalt und zum zweiten schlage ich so ein kleines Schnippchen, weil ich sage, der Algorithmus arbeitet in meinem Sinne und auch in den nächsten Jahren bin ich vielleicht damit noch sichtbar. Ja. Das funktioniert nicht so gut bei TikTok, aber bei Plattformen wie zum Beispiel YouTube ist halt SEO, Ranking-Faktoren ein riesen Game-Changer. Ich habe Videos für Kunden hochgeladen zum Thema Führerscheinprüfung oder sowas. Die ranken seit 5 Jahren. Kriegen jeden Monat noch zehntausende Views, sind schon völlig veraltet, aber sind einfach da geblieben. Und das, was ich bei Twitch oder TikTok zum Beispiel habe, das sind ja Strohfeuer.
Ja.
Da habe ich in 3 Tagen die Mega-Reichweite, kann in den Millionen gehen von Views und danach aber nichts mehr. Und danach ist auch keine Auffindbarkeit durch Suchmaschinen, die Videos scrollen können und sowas gegeben.
Okay. So, und jetzt hast du gerade schon so ein paar Schwachpunkte mal angesprochen, also was ich vielleicht nicht machen sollte. Was siehst du noch so an typischen Fehlern, die Unternehmen machen, wenn sie mit dem Thema starten? Also und auch wie können sie besser von erfolgreichen Creatern adaptieren, anstelle eigener Fehler zu machen?
2 Punkte. Der fehlende Mut,
okay.
Also zu hohe Skepsis und Overengineering.
Okay,
typischer Perfektionismus. Ja, also da ist halt der Irrglaube da, dass ein Video super teuer sein muss. Also früher dachte man auch, okay, wenn der Fotograf kommt, um Gottes Willen, das ist super teuer. Jeder kann sich beim Mediamarkt eine Kamera kaufen für wenige 100 € und kann professionell damit Sachen fotografieren, aufnehmen, vertonen. Und das war früher nicht. So, plus, wann war das früher nicht? Das war in den 80er, 90ern nicht, aber wem 2025, das geht. Jeder hat zudem sein mobiles Filmstudio in der Tasche mit einem Smartphone, was ready ist. Und da einfach zu sagen, man hat das Verständnis, wie funktioniert Video, was kann ich produzieren mit einfachen Mitteln, also wirklich da agil, kleine, flexible Teams zu haben, ist super wichtig. Und zweitens auch das Vertrauen in die Mitarbeiter zu geben, dass sie halt Videos machen können, die auch CI-gerecht sind, ja, die den Standards des Unternehmens entsprechen, was da kommuniziert. Das kann natürlich ein Solo-Selbstständiger viel schneller machen, weil er sich mit sich selber im Klaren werden muss, ist das sendefähig oder nicht.
Mhm.
Wenn dann da 5 bis 10 Leute mitentscheiden, wird es natürlich komplizierter. Aber wenn ich da sage, es gibt ein abgestecktes Grundraster, du kannst deine Videoserie so produzieren oder die 2 Leute, die das immer machen, und gibst das Vertrauen da rein, dann kann ein Unternehmen da auch einen Output hoffen, der flexibel ist, der schnell auch online kommt und nicht erst nach 3 Wochen, wo 40 E-Mails ausgetauscht wurden. Und das ist halt das Game, wo wir natürlich auch versuchen, mit den Unternehmen zu sprechen, dass man da ein bisschen diese Berührungspunkte verliert und auch das Ganze nicht als so eine Rocket Science ansieht. Mhm. Weil ich muss auch viel testen und es gehört auch dazu, zu failen. Also ein Video hochzuladen, was super geil von der Idee war und das hat nur 100 Aufrufe oder nur 10 Aufrufe, damit muss ich leben, dann muss ich beim nächsten Mal, morgen oder nächste Woche besser machen.
So, und wenn ich jetzt als Creator reich werden will, klar, ja. Tipp Nummer 1, kauf das Buch, ganz klar. Ab wann, wo verfügbar? Von unseren Freunden vom Rheinwerk Verlag, rheinische Nachbarschaft quasi. Wenn ich jetzt als Creator reich werden will, abgesehen davon, dieses Buch zu kaufen und durchzuarbeiten, was muss ich noch berücksichtigen?
Du brauchst viel Disziplin. Also du darfst dir das nicht so einfach vorstellen, dass du sagst, du machst jetzt so das eine perfekte Video, liest dir alle 14 Kapitel durch und weißt dann genau, okay, das ist jetzt mein Meisterstück, sondern dieses Trial-and-Error-Prinzip, dranbleiben, immer mal einfach was ausprobieren, was Neues machen und nicht dann ein halbes Jahr Pause dazwischen, sondern wirklich dieses Dranbleiben, das sorgt eigentlich dafür, dass du Treppchenstufe für Treppchenstufe nach oben kletterst, mehr Erfolg bekommst. Und deswegen ist halt dieses Umdenken, dass man eben nicht nur einen Viral-Hit macht und man ist über Nacht berühmt, was immer noch bei einigen da ist. Also es ist so ein, hält sich so hartnäckig wie früher, ne? Wir brauchen überall einen QR-Code drauf. Das war auch so der Hit, ja? So war das beim Video auch teilweise oder ist auch heute noch bei manchen, die halt sagen, oh, wir brauchen einen Imagefilm, ein geiles Video oder ein virales TikTok-Video und man ist es. Das kann passieren, aber äußerst selten funktioniert das so. Und selbst wenn du dann nichts nachlieferst, verlierst du auch wieder alle Follower, verlierst deinen Channel Trust, den du dir aufbaust, weil umso mehr Videos, die gute Zuschauerraten haben, die nicht nur quantitativ viel geschaut werden, also viele Hits haben, viele Views haben, sondern auch bis zum Ende geschaut werden. Also die Watchtime, die da immer mehr zählt, die Qualität. Wenn du so einen Kanal hast mit einem hohen Channel Trust, das musst du auch erhalten und auch pflegen und da dranbleiben. Das heißt, wenn du sagst, Video ist jetzt mein Ding, was ich ausprobieren will, mein Transportwege für meine Information, dann musst du dich auch dafür entscheiden, dass du das auch die nächsten Monate kontinuierlich machst. Und das kann keine Eintagsfliege sein, sonst ja, bist du nicht erfolgreich und da wird auch jeder Algorithmus dich total runterziehen wieder, wenn du schlechte Videos hochlädst oder gar keine Videos hochlädst und dann wieder ein neues hochlädst, was aber, wo du richtig viel Mühe gegeben hast, dann hast du nicht die gleiche Pole Position, wie wenn dein letztes Video schon gut rankt und das davor auch gut geklickt und beliebt war und dann kommt ein neues. Weil so kommst du auf die Startseiten, so wirst du empfohlen, so wirst du mehr angezeigt, vorgestellt und kriegst einfach mehr, ja, automatische Reichweite, egal wie gut dein Inhalt ist.
Sehr schön. Also, fassen wir mal zusammen. Was habe ich mitgenommen? Erstens, kauf das Buch, es ist sehr gut. Zweitens, ja, du kannst mit TikTok oder anderen Plattformen reich werden, musst aber sehr diszipliniert sein. Das heißt, viel, viel Arbeit reinstecken, Plattform verstehen und immer wieder in Content rein investieren und optimieren und einfach lernen, wie du dann deine Nische da findest. Und es geht in vielen Nischen. So, zweiter Punkt, die großen Plattformen sind halt Meta, YouTube und TikTok. Und da auf einer musst du stattfinden. Besten nicht mit allen gleichzeitig starten, sondern pick dir deine raus, die am besten zu dem passt, was du vorhast. Nächster Punkt. Unternehmen können sehr, sehr viel von Creatoren lernen, nämlich insbesondere nicht dieses Overengineering zu betreiben, sondern das Ganze auf einem professionellen Level, aber hands-on zu machen und nicht irgendwie in gigantische, sagen wir, Infrastruktur investieren. Und letzter Punkt, falls ich es noch nicht erwähnt habe, kauf das Buch, es ist sehr gut. Lieber Henrik, vielen Dank für all die Insights, für die Einblicke und auch vor allen Dingen auch, dass du dir die Arbeit gemacht hast, dich durch 4 Millionen Video-Channels durchzuklicken, zu schauen, was funktioniert etc. und das Ganze dann zu Papier zu bringen. Ich finde es Werk mega, mega gut. Wir teilen auch gerne die Insights aus den Studien dann noch separat, wenn da jemand noch mal tiefer reingehen will. Und in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit dem Buch. Danke für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, bis zum nächsten Mal.